Deutschlandfunk. Der Tag.
Heute ist es 5 Jahre her, dass es mehrere Anschläge gegeben hat von Islamisten in Frankreich. Der damalige Präsident François Hollande war das. Der hat danach davon gesprochen, dass eine terroristische Armee Krieg führen würde gegen Frankreich. Und mit dieser terroristischen Armee meint er den sogenannten Islamischen Staat. Wir wollen in dieser Ausgabe von der Tag am 13. November noch mal besser verstehen, warum die Dschihadisten seit Jahren vor allem, nicht nur, aber eben vor allem Frankreich auserkoren haben zum Ziel von Anschlägen und was der islamistische Separatismus, so wie Emmanuel Macron das nennt, damit zu tun hat. Außerdem gucken wir noch mal genauer auf die Reform des Infektionsschutzgesetzes. Die sei viel, viel zu unkonkret. Das kritisieren mehrere Rechts- und VerfassungswissenschaftlerInnen. Auch dazu mehr Hintergründe. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Der 13. November 2015 war der Tag, an dem Frankreich von einer ganzen Anschlagsserie, muss man sagen, heimgesucht worden ist. Am 13. November 2015 hat es in Paris fast zeitgleich mehrere Terroranschläge gegeben von Dschihadisten. Die Attentäter hatten sich besonders symbolträchtige, wichtige Orte ausgesucht. Das Stade de France, also ein Fußballstadion, Bars und Restaurants in der Pariser Innenstadt und die Konzertlocation Bataclan an diesem Abend eben gut gefüllt, weil dort ein Konzert stattgefunden hat. Bei diesen Anschlägen hat es mehr als 130 Tote gegeben und über 350 Verletzte. Und sie haben der französischen Nation ordentlich zugesetzt. 5 Jahre später, also im Jahr 2020, gilt in Frankreich wieder die höchste Terrorwarnstufe, weil es vor kurzem, auch das haben wir mitbekommen, wieder Anschläge gegeben hat auf den Lehrer Samuel Paty und eben in einer Kirche in Nizza. 5 Jahre nach den Anschlägen, unter anderem im Bataclan, wollen wir in der Tat gucken, wie Frankreich dasteht im Kampf gegen den islamistischen Terror. Und das machen wir zusammen mit Ursula Welter vom Deutschlandfunk. Hallo.
Hallo.
Frau Welter, Sie waren damals Deutschlandfunk-Korrespondentin für Frankreich. Wenn Sie mal zurückgehen zu diesem Abend, 13. November 2015 in Paris, was ist die erste Erinnerung, die Sie haben?
Tatsächlich das milde Wetter. Das war ein ziemlich milder Novemberabend und ich hatte sehr lange noch Fotos auf meinem Handy, die ich geschossen habe, so in der Abenddämmerung. Gab es die erste Weihnachtsdeko und es war so warm, dass man eben draußen auf den Terrassen sitzen konnte. Also irgendwie ein friedlicher, ausklingender Freitag. Und dann so gegen 9:30 die ersten Eilmeldungen. Von da ab habe ich 24 Stunden schlaflos berichtet für 3 Programme. Es war ziemlich schnell klar, dass das etwas Größeres ist als im Januar noch bei den Anschlägen auf Charlie Hebdo. Und dann lief natürlich nebenher, neben der Berichterstattung, auch immer das Telefon privat. Sind alle okay? Freunde, die nach Freunden suchten und so weiter. Also vieles, was sich dann sozusagen abseits der Berichterstattung auch dramatisch entwickelte, aber auch auflöste. Also ich habe keine Freunde verloren.
Ansonsten, Sie haben gerade schon erwähnt, es war also relativ schnell klar, das ist was Größeres. Wie hat sich das abgezeichnet für Sie?
Naja, die Eilmeldungen laufen oder liefen so, dass zunächst es hieß Explosion am Stade de France, in dem die deutsche Nationalmannschaft spielte, französische, deutsche Politiker bis hin drauf in die Staatsspitze im Stadion waren. Dann relativ kurz danach Schüsse im 10. Arrondissement, Schüsse im 11. Arrondissement, dann Bataclan, Geiselnahme. Das heißt, wir hatten relativ schnell ein Lagebild, das völlig chaotisch war. Aber so multiple, dass man auch als Journalist, wenn man schon viel erlebt hat, wusste, das ist mehr als wir im Januar mit einem lokalen Angriff auf die Redaktionsräume von Charlie Hebdo erlebt hatten. Und wir haben dann auch sofort das Programm geöffnet und die ganze Nacht durchgesendet.
Haben Sie denn damals auch eben in Ihrer Funktion als Korrespondentin, haben Sie schon einen Zusammenhang oder haben Sie etwas erkannt, wo Sie gedacht haben, da gibt es wahrscheinlich eine Verbindung?
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt vielleicht fast skurril auch etwas, was ich selbst erlebt habe in diesen Stunden. Ich hatte an dem Mittwoch ein Interview geführt mit Patrick Pelou. Der ist Notarzt und war Kolumnist bei Charlie Hebdo. Notarzt und Kolumnist, aber an dem Tag des Anschlags auf Charlie Hebdo im Januar nicht bei der Redaktionskonferenz dabei, weil er Dienst in der Klinik hatte. Er ist aber als einer der ersten angerufen worden und hat sofort Notfallhilfe geleistet in der Redaktion, war also dann am Tatort und er hatte ein Buch geschrieben über diesen Anschlag auf Charlie Hebdo. Darüber habe ich ihn interviewt und ich hatte ihn am Mittwochabend in einem Café getroffen. Er hat eigentlich Personenschutz gehabt und wir sind in den hinteren Teil des Cafés gegangen, weil er sagte, auf den Terrassen sitzt man im Augenblick besser nicht. Seinen Personenschutz hatte er sozusagen in den Feierabend geschickt. Wir haben über die Lage in Frankreich gesprochen, über Terrorgefahr und so weiter und er erzählte mir, dass er am Freitagmorgen an jenem 13. November zu einer Notfallübung müsse, weil der Ernstfall geprobt werde. Also ein größerer Anschlag. Alle Sicherheitskräfte, alle Notärzte. Und als abends die Eilmeldungen liefen, dachte ich, Moment, die Übung müsste vorbei sein.
Ja.
Und mir war dann sehr schnell klar, dass dieser Patrick Pelou wieder da draußen in Paris war, um Menschen zu verarzten. Nur diesmal waren es dann nicht seine Freunde, sondern Fremde, die da auf den Straßen von Paris angegriffen worden waren. Mhm. Also das hat sich ineinander verschränkt auf vielen Ebenen.
Ich glaube, es ist wichtig, nochmal zu verstehen oder besser zu begreifen, warum ausgerechnet Frankreich jetzt immer wieder angegriffen wird in den letzten Jahren. Also wir wissen, in Frankreich haben wir den Laizismus. Wir wissen auch, Frankreich ist verwickelt in militärische Einsätze, Syrien beispielsweise, Libyen beispielsweise. Dann haben wir bestimmt auch noch mal das, was schon etwas weiter zurück liegt, die Kolonialmacht Frankreich. Spielt das alles zusammen? Sind das alles Gründe zusammen? Wie kann man das erklären?
Im Grunde haben Sie alle Punkte genannt, die da hineinspielen. Also ja, Frankreich ist eine international agierende Macht, international unterwegs, dadurch exponiert. Frankreich ist Kolonialmacht, das bedeutet, es gibt sehr viel Einwanderung, es gab sehr viel Einwanderung. Und der Islam und die Muslime gehören zu Frankreich. Die Gruppe der Muslime in Frankreich ist mit die größte. Und jetzt kommt das, was Sie angesprochen haben, die Laizität ins Spiel. Frankreich ist ein altes katholisches Land. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 1905, hat man sich ein Gesetz geschaffen, um den Einfluss der katholischen Kirche zurückzudrängen. Mhm. Das soll aber dann eben auch für alle anderen Religionen gelten. Und im Islam oder von vielen Muslimen wird es ausgelegt, als sei es sozusagen eine Zurückweisung. 2004 gab es ein Gesetz zum Kopftuchverbot und radikale Kräfte können sozusagen diese Debatte um die Laizität immer wieder nutzen, um Muslimen, die dafür empfänglich sind, zu sagen, hey, die Republik weist euch zurück, die wollen euch nicht und so weiter. Das heißt, das Vermitteln dieses Laizitätsprinzips ist immer schwieriger geworden. Muslime, die es so verstehen wollen, sehen es als Wendung gegen sich selbst. Und gerade in den Schulen eskaliert das. Und dieses Pochen auf die Trennung, das ist schwer zu vermitteln. Präsident Macron hat zum Beispiel gerade in Al Jazeera ein Interview gegeben, wo er erklärt hat, bezogen auf die Karikaturen, dass Frankreich eben Werte hat, die nicht zu verhandeln sind. Das Recht auf Blasphemie gehört dazu. Die Meinungsfreiheit und dass man sich lustig machen darf, dass man auch das Recht hat, davon verletzt zu sein, dass das aber kein Grund zu töten ist. Also ein großes Vermittlungsproblem, das seit Jahren, ja fast Jahrzehnten besteht.
Inwiefern, das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist denn aber vielleicht auch dieses Problem, ich nenne es jetzt mal hausgemacht. Also wir haben natürlich auf der einen Seite das Problem, dass sich Teile des Islams immer weiter radikalisieren. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite in Frankreich ja auch einfach die Tatsache, dass es dort viele Menschen gibt, die vielleicht ursprünglich die Hintergründe haben, marokkanische, tunesische, algerische, die sich vielleicht niemals wirklich angenommen fühlen von der französischen Gesellschaft, die da vielleicht auch eben niemals angekommen sind. Woran liegt das und welche Rolle spielt das?
Naja, vielleicht kann man sagen, dass ein Prinzip, auf das Frankreich sehr gesetzt hat, gescheitert ist. Nämlich jenes zu sagen, ihr werdet Franzosen und also seid ihr Franzosen. Das hat nicht funktioniert. Das sprang offenkundig zu kurz und gerade in vielen, es werden immer die Vorstadtghettos zitiert, aber das ist es nicht nur. Es sind Gesellschaftsräume, in denen gerade jungen Leuten dann oft die Perspektive nicht gegeben wurde. Das alleine erklärt es nicht. Nur da, wo sozusagen es eine fragile Gesellschaftsstruktur gibt, konnten radikale Islamisten rein. Das muss man also immer zusammen sehen. Man kann nicht sagen, es reicht jetzt sehr viel Sozialarbeit zu machen und wir sind aus der Attentatssituation raus. Überall da, wo es fragile Situationen gab, wo offenbar auch junge Menschen gerade anfällig waren für radikale Propaganda, die oft vom Ausland kam, und da ist die Laizität wieder ein Thema, dadurch, dass der Staat auch die Imame nicht ausgebildet hat, dadurch, dass Marokko, Algerien alle mitgesprochen haben und radikale Imame unterwegs waren, konnten eben oft starke Persönlichkeiten, wie die Forscher beobachtet haben, dafür sorgen, und die Handlanger der Dschihadisten, dass sie junge Leute radikalisiert haben. Mhm. Und das Netz hat das dann verstärkt. Das sind sozusagen die Phänomene, um die es geht und die ineinander greifen.
Die französische Regierung will ja härter vorgehen gegen die Islamisten. Nach dem Mord von dem Lehrer Samuel Paty ist das wiederholt betont worden. Und Macron spricht ja auch immer wieder von diesem islamistischen Separatismus, gegen den man unbedingt vorgehen müsste. Was meint er damit genau? Was will er denn erreichen?
Na, das ist das, was ich versucht habe anzudeuten. Das sind diese Parallelgesellschaften, an die der französische Staat nicht recht rankommt. Also Gegenden, in denen sich eben der Hass auf die Republik, auf die westlichen Werte aufbauscht und aufbauschen lässt, weil sich viele abgehängt fühlen in diesem Land. Und er sagt, wir müssen da stärker rein. Und es gibt auch übrigens zunehmend, wenn auch es noch nicht ganz so viele sind, es gibt Imame, gemäßigte Imame in Frankreich, die inzwischen auch sehr stark an der Seite der Regierung sagen, ja, wir müssen die radikalen Kräfte stärker zurückweisen. Aber nehmen wir den Imam von Drancy zum Beispiel, der wird für seine nun gemäßigten Äußerungen wiederum selbst mit Morddrohungen belegt. Hm. Das zeigt, wie aufgeheizt die Lage ist.
Hm. Wie erfolgreich oder unerfolgreich ist denn Frankreich jetzt im Kampf gegen den Terror eigentlich? Also wenn wir uns mal die letzten Jahre angucken, mal ganz salopp formuliert, ist es nicht gut gelaufen für Frankreich. Gibt es überhaupt eine sinnvolle Strategie, eine Strategie, wie man dem begegnen kann, oder was ist der Plan?
Also teilweise ist sozusagen das Aufrüsten, das man beobachten konnte nach den Anschlägen vom November 2015 und dann dem schweren Anschlag in Nizza 2016 mhm. auf der Promenade.
Den gab es ja auch noch.
Den gab es dann kaum ein halbes Jahr später auch noch. Und da sind alle Generationen, alle Religionen übrigens auch getroffen worden. Das Aufrüsten, so will ich es mal in Anführungsstrichen nennen, hat schon Wirkung gezeigt. Mehr Geld für die Geheimdienste, bessere Vernetzung, auch innerhalb Europas, wenn es da auch teilweise noch hapert. Das alles hat dazu geführt, dass man tatsächlich weiterkam. Und es hat ja auch lange keine großen, schweren Anschläge gegeben. Mehrere kleine Messerattacken, vieles, was wir hier in Deutschland gar nicht wahrgenommen haben. Das Problem aber, das sagen auch die Geheimdienstchefs, die gerade heute zum Jahrestag interviewt wurden, die Einzeltäter, die aufgehetzt werden im Netz, sind immer noch am Werk. Die sind ganz schwer zu packen. Das gilt natürlich nicht nur für Frankreich. Und B, der sogenannte islamische Staat versucht, sich zu rekonstruieren. Das ist zu beobachten. Und insofern sagen die Sicherheitskräfte in Frankreich, dass ein nächster, größerer Anschlag absolut nicht auszuschließen ist, sondern eher wahrscheinlich.
Und wie viele vereitelt werden, das kriegen wir im Zweifelsfall wahrscheinlich gar nicht mit.
Ganz genau.
So in der Öffentlichkeit.
Ganz genau.
Ne? Mhm. Was ist denn Ihr Eindruck eigentlich? Sie haben jetzt lange in Frankreich gelebt. Sie kennen die Gesellschaft, ein Gefühl dafür. Sie wissen so ein bisschen, wie die Französinnen und Franzosen ticken. Wie haben diese Anschläge die französische Gesellschaft verändert?
Also ich würde sagen, zunächst war da sehr viel Wir-Gefühl schon da. Das hat man nach Charlie Hebdo gesehen, auch nach Bataclan. Aber da war gleichzeitig eine Sprachlosigkeit, ein Achselzucken, ein Fatalismus auch. Das hat sich immer mehr verstärkt. Und nach allem, was ich von meinen Freunden und auch Kollegen höre, die nach wie vor in Frankreich leben, ist im Grunde ein Wendepunkt erreicht worden, jetzt als der Lehrer Samuel Paty enthauptet wurde. Weil jetzt, so schildert man mir, ist die Angst in die Schulen, in die Klassen getragen worden, und zwar sehr viel konkreter. Natürlich, es hat nach den Anschlägen von 2015, an die wir heute erinnern, auch in der Schule meiner Kinder Übungen gegeben. Man durfte den Schulhof nicht mehr verlassen. Es gab starke Auflagen, Klassenfahrten wurden abgesagt. Also die Schulen waren immer betroffen. Aber jetzt ist es durch die Enthauptung des Lehrers auf eine Stufe gehoben, die offenbar dazu führt, dass sehr viel Angst herrscht. Sehr viel Angst davor, selbst verfolgt zu werden durch Propaganda im Netz, selbst in den Fokus zu geraten. Und das wird mir geschildert, und ich nehme das auch in Gesprächen wahr, ist tatsächlich nochmal eine Verschärfung der Lage, die man nicht unterschätzen darf. 2022 wird gewählt und man wird sehen, ob dann das, was einige als Ruf nach einer starken Hand bezeichnen, ob das dann da tatsächlich sich auch in Wahlergebnissen niederschlägt.
Also Sie denken jetzt an das Erstarken des Nationalismus konkret in Parteien?
Es ist denkbar. Im Moment lässt es sich so noch nicht messen. Aber man sieht eben auch, dass Emmanuel Macron angeschlagen ist und die Corona-Krise, also dieser doppelte Druck, der auf dieser Gesellschaft jetzt gerade auf diese Gesellschaft einwirkt, der ist schon enorm. Insofern würde ich sagen, alles ist offen, aber es sieht nicht gut aus.
Frau Welter, danke fürs Gespräch.
Gerne.
Wie weit darf die Exekutive eingreifen in unsere Grundrechte, wenn wir in einer Situation sind, die geprägt ist von einem Virus, so wie jetzt, Corona nämlich? Das ist die Frage, die immer wieder diskutiert wird. Los ging es im Frühjahr, als es diesen sogenannten ersten Lockdown gegeben hat bei uns in Deutschland, mit Einschränkungen, die teilweise dann eben auch wieder gekippt wurden von Gerichten. Die Bundesregierung will da nachbessern, und zwar mit einer Reform des Infektionsschutzgesetzes. Das heißt, es geht für den Gesetzgeber darum, die Regeln bzw. die Auflagen so zu gestalten, dass sie auch Bestand hätten vor Gericht. Und das ist eben auch mit Blick auf diesen Lockdown Light, in dem wir jetzt gerade sind, relevant. Es geht konkret um den Paragraphen 28a im Infektionsschutzgesetz. Dazu gab es am Donnerstag eine Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages. Und auch an dieser Reform gibt es natürlich etwas zu kritteln. Einmal auf der rechtlichen Ebene, aber auch VirologInnen melden sich und haben da Bedenken. Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio kann uns noch ein paar Hintergründe und Infos dazu geben. Gudula, vielleicht noch mal ganz grundsätzlich, was soll das Gesetz?
Du meinst jetzt die Parlamentsbeteiligung. Mhm. Warum braucht man eine Parlamentsbeteiligung? Da muss man sagen, grundsätzlich ist es ja nicht so, dass die Exekutive, das heißt also die Landesregierung oder die Bundesregierung, im luftleeren Raum handeln, sondern die berufen sich ja auch auf ein Gesetz, das der Bundestag einmal erlassen hat, nämlich Paragraph 28 Infektionsschutzgesetz, der allerdings so ungefähr sagt, die Behörden erlassen die notwendigen Anordnungen, also oder Maßnahmen. Das heißt, da steht überhaupt nichts drin. Das hat man ein bisschen
allgemein
konkretisiert.
Ja. Mhm.
Ja, also das ist wirklich eine absolute Lehrformel. Und das hat man ein bisschen konkretisiert im Hinblick auf Corona in dieser ersten Monsterwoche des Bundestages im März, wo man in kürzester Zeit alles Mögliche durch den Bundestag geschickt hat. Und damals gab es eben auch schon die Überlegung, um die es jetzt wieder geht, nämlich reicht das aus, muss man da nicht viel genauer werden, weil wir eben bei tiefgreifenden Grundrechtseingriffen sind. Das heißt, immer wieder die tiefsten in der Geschichte der Bundesrepublik. Das stimmt auch. Wenn man in den Osten guckt, sieht es natürlich anders aus. Aber wenn man jetzt Bundesrepublik seit 1949 West sieht, dann ist das einfach eine Eingriffstiefe, wie wir die vorher noch nicht gehabt haben. Und es gibt den sogenannten Wesentlichkeitsgrundsatz, den hat das Bundesverfassungsgericht einmal entwickelt, und der besagt, dass die wesentlichen Entscheidungen gerade bei Grundrechtseingriffen das Parlament zu treffen hat. Und da gibt es eben jetzt viele, die sagen, das kann nicht so eine Lehrformel sein, sondern da muss genau festgelegt werden, was geht nicht, unter welchen Voraussetzungen geht das und wann ist es auch wieder zu Ende. Ja. Und das ist der Hintergrund jetzt auch für diese Novelle des Infektionsschutzgesetzes, die eben jetzt auch am Donnerstag im Gesundheitsausschuss war. Man muss dazu sagen, da steht noch viel, viel mehr drin. Da steht alles Mögliche drin, auch zu den Kompetenzen des Bundesgesundheitsministers. Da steht drin die Entschädigungsmöglichkeiten für Eltern, wenn die Kinder in Quarantäne sind und so weiter. Aber was diesen Punkt betrifft, geht es eben um die wirklich alte Frage.
Also nur um das nochmal zusammenzufassen, diese Notwendigkeit nachzubessern, die hat man eben auch deshalb gesehen, weil man eben gesagt hat, also wir müssen diese Maßnahmen noch viel konkreter benennen unter anderem.
Ja, und das hat verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, dass es eben überhaupt diesen Wesentlichkeitsgrundsatz gibt, dass man überhaupt sagt, das Parlament muss die wesentlichen Dinge entscheiden, ist eben, dass wirklich klar sein muss, dass das zurückzuführen ist auf die gewählten Volksvertreter. Das ist eine Legitimationsfrage. Der zweite Punkt ist, dass der Bürger für solche wesentlichen Fragen auch in der Lage sein muss, ins Gesetz zu gucken und zu sehen, was könnte mich erwarten. Das bedarf dann sicherlich immer noch einer Ausformung in Verordnungsform durch die Länder oder sowas, aber dass man grundsätzlich erstmal weiß, was kann da überhaupt kommen. Und ein Effekt, und das ist eben jetzt auch einer, der in der Diskussion eine besondere Rolle spielt, sind eben die Gerichte auch. Und da hat es am Anfang nur mal so vage Hinweise von einzelnen Gerichten gegeben, schon im April, die gesagt haben, das war Verwaltungsgerichtshof Bayern, Baden-Württemberg, Landesverfassungsgericht Sachsen, die gesagt haben, naja, eigentlich reicht das nicht wirklich aus. Aber wir haben ja bisher immer nur Gerichtsentscheidungen im Eilverfahren und noch keine Hauptsacheentscheidungen. Und dass man sagt, nee, wir haben keine rechtliche Grundlage, sowas macht man im Zweifel nicht im Eilverfahren. Aber auch das hat es inzwischen schon gegeben. Es hat vor wenigen Tagen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hamburg gegeben, die gesagt hat, nö, diese Rechtsgrundlage reicht nicht. Und das heißt, das ist ein weiterer Grund, um zu sagen, wir müssen das auch eben gerichtsfester machen, indem wir da auch im Gesetz wirklich ein paar Leitplanken einziehen.
Und reicht es denn dann jetzt auf der rechtlichen Ebene? Wie wird das denn bewertet?
Das, was jetzt vorgelegt ist, das wird überwiegend ausgesprochen kritisch bewertet. Und zwar muss man dafür natürlich erstmal sagen, was da jetzt drin steht in diesem neu einzufügenden Paragraphen 28a. Da steht drin, dass notwendige Schutzmaßnahmen getroffen werden können unter den Covid-19-Voraussetzungen, Corona-Voraussetzungen, nämlich 1, 2, 3, 4, 5 und das geht dann bis Nummer 15, Reisebeschränkungen. Also beginnt bei Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im privaten sowie im öffentlichen Raum und zählt erstmal keine Differenzierung. Das steht einfach nur alles einmal runtergeschrieben so da und dann gibt es einen Absatz 2, der dann sagt, wir gehen nach diesem sogenannten Inzidenzwert. Das heißt also, so und so viele Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen. Und da gibt es 2 Schwellen, einmal 35, einmal 50. Und eine bestimmte Kategorie von Maßnahmen, also schwere Eingriffe, können schon bei 35 und besonders schwere bei 50 getroffen werden. Es wird aber wieder nicht differenziert, was ist eigentlich was. Und da kritisieren jetzt mehrere Rechtswissenschaftler, dass das eigentlich kein Unterschied zu vorher ist. Man schreibt einfach nur einmal auf, was man bisher so gemacht hat. Aber wenn man die Gegenprobe macht, wäre irgendetwas nicht möglich, was vorher möglich gewesen wäre oder wäre jetzt mehr möglich. Es ergibt sich einfach kein Unterschied. Und deswegen sagt zum Beispiel Hinnerk Wissmann, einer der Rechtsprofessoren, die da angehört wurden, das sei weiße Salbe oder Symbolgesetzgebung. Und andere fordern eben auch viel konkretere Regelungen.
Das heißt, das, was da jetzt nachgebessert wurde, das bringt eigentlich keinen Vorteil oder gar keine Verbesserung?
Ich glaube, alle oder fast alle haben gesagt, immerhin. Immerhin ist das Problem erkannt. Immerhin hat man überhaupt mal den Bundestag mit den konkreteren Maßnahmen befasst oder will ihn befassen. Das steht ja jetzt schon die zweite und dritte Lesung in der kommenden Woche an. Ich glaube, es gibt niemand, der sagt, das ist völliger Unsinn. Aber den meisten reicht es eben absolut nicht aus. Es gibt einen, nämlich Michael Brenner, Universität Jena, der sagt, das, was eben vielfach auch im politischen Raum geäußert wird, dass man konkreter lieber nicht werden sollte, weil sonst den Behörden die Flexibilität fehlt, die sie brauchen. Das ist aber der einzige. Es gab noch einen weiteren, der ein bisschen in die Richtung geht, nämlich Ferdinand Wollenschläger, der aber lieber auch mehr Konkretisierung hätte, wenn man sich das anhört, was er im Ausschuss gesagt hat. Und alle anderen, das sind Christoph Möllers, das ist Annika Klafki, das ist Hinnerk Wissmann, den ich eben schon genannt habe, und das ist vor allem auch Andrea Kiesling, verlangen eben viel, viel konkretere Regelungen. Und vor allem Andrea Kiesling, sage ich, weil die ein Gesetz geschrieben hat, einen Vorschlag für ein Gesetz, Entwurf geschrieben hat, wo sie über 5 Seiten das im Einzelnen aufschlüsselt, unter welchen Voraussetzungen welche Maßnahmen möglich sind. Und dazu gehört eben auch, und das ist etwas, was zum Beispiel Christoph Möllers auch verlangt hat, dass man bestimmte Sachen ausschließt. Dass man zum Beispiel ausschließt, dass alte Menschen weggesperrt werden in völliger Isolation von allen Leuten, zu denen sie eine Beziehung haben. Oder auch andere Menschen als alte Menschen. Oder dass man priorisiert, dass man sagt, dass die Bildung und das Wohl der Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen, sind besonders zu beachten in der Abwägung, wenn verschiedene Maßnahmen zur Rede stehen. Das heißt, das sind dann Vorfestlegungen, wo eben die Mehrzahl der Rechtswissenschaftler vehement gefordert hat im Ausschuss, dass der Bundestag diese Entscheidung selber treffen muss.
Und kann man das jetzt schon einschätzen? Also die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, okay, also die Kritik geht dahin, es müsste eigentlich viel konkreter gefasst werden, ist es aber nicht. Jetzt haben wir dadurch diesen Zwiespalt, also wird er aufzulösen sein oder?
Es wird sehr auf die Tube gedrückt im Moment und man versucht wohl wirklich diese zweite, dritte Lesung jetzt durchzuziehen in der kommenden Woche. Und damit wird es extrem schwierig, da noch grundlegend was zu ändern. Das haben auch in ihren schriftlichen Stellungnahmen mehrere Wissenschaftler extrem kritisiert. Wir haben diese Situation seit März und dass das jetzt so schnell gehen muss, das betrifft eben ihre Gutachten, aber das betrifft dann eben auch die Möglichkeiten, noch was zu verändern an dem Gesetz. Das, was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, das weiß ich nicht, aber ist, dass man zumindest die epidemische Notlage mal näher definiert, unter welchen Umständen der Bundestag die eigentlich feststellen kann. Die wird nämlich auch für diesen 28a relevant, das war sie bisher für den 28 noch nicht. Also das heißt, die epidemische Notlage wird in Zukunft dann auch Voraussetzung sein für all diese Anordnungen wie Maskenpflicht und Geschäftsschließungen. Und dass man die zumindest mal kritisiert, aber es würde mich wundern, wenn man ganz grundsätzlich an dieses Gesetz nochmal ranginge und das so umformen würde, wie das eben viele fordern, weil das eben auch bedeuten würde, dass man den Zeitplan jetzt nicht mehr einhalten kann.
Jetzt haben wir uns die Kritik von der rechtlichen Seite angeguckt, aber es gibt ja auch die Kritik noch von Virologinnen und Virologen. Was sagen die denn? Geht das auch in die Richtung, was du eben schon mal erwähnt hast mit der Inzidenzzahl?
Genau, da geht es um diesen Absatz 2 und eben die Schwierigkeit, dass die Inzidenzzahl zumindest das einzige Kriterium ist, das dort genannt wird. Das ist auch wieder mit insbesondere und das ist nur ein Richtwert. Aber es sind keine anderen Elemente genannt, die eine Rolle spielen, erstmal für die Frage, was angeordnet wird und in welcher Schwierigkeit, in welcher Tragweite der Pandemie ich in einer bestimmten Region im Einzelfall bin. Und da sagte zum Beispiel der Koordinator Epidemiologie des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, das ist Professor Gerard Krause, der sagte, dass es eine ganze Menge von Gründen gibt, warum das nicht funktioniert. Es kann nicht nur ein Indikator genügen. Es ist gerade dieser Indikator nicht besonders geeignet, weil wenn es ein abgeschlossenes Altenheim ist, in dem viele Fälle auftreten, dann muss das die gesamte Region nicht unbedingt betreffen. Wir hatten ja diese Schlachthoffälle, wo das ähnlich war. Dann gibt es möglicherweise auch medizinisch weitere Entwicklungen, die das schwierig machen, sich auf so ein Kriterium zu konzentrieren, weil man bald mehr wissen wird. Ähnlich haben es auch andere Ärzte und Fachleute gesehen, die eben gesagt haben, okay, es ist sinnvoll zu versuchen, das mehr zu konkretisieren. Nur auf diese Weise ist es nicht besonders sinnvoll und vor allem eben nicht, wenn man dann noch nicht mal sagt, ich habe dann verschiedene Stufen, die ich aufgeschrieben habe, aber ich sage nicht, in welcher Stufe welche Maßnahmen greifen. Und dann hat das eigentlich wenig Sinn. Also die Kritik kam auch ziemlich flächendeckend eben von den medizinischen Fachleuten.
Gudula, danke dir fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Das war der Tag für heute und auch für diese Woche. Und bitte nicht verwundert sein und auch bitte nicht vergessen. Es gibt heute 2 Ausgaben von der Tag. Ja, ja, und das ist kein Versehen, das machen wir mit voller Absicht. Also einmal natürlich diese hier, ja, und dann gibt es noch eine Sonderedition, die wird diesmal moderiert von Ann-Kathrin Büsker und darin kümmert sie sich um gendersensible Sprache. Wie wird das Ganze eigentlich hier gemacht bei uns im Deutschlandfunk? Wir haben dazu wahnsinnig viele tolle, differenzierte, auch gerne kritische Rückmeldungen bekommen von Ihnen, von den HörerInnen. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das war ganz, ganz toll, das zu lesen. Und diese Reaktionen sind eben zum Teil auch eingeflossen in die Diskussion von der Sonderedition von der Tag. Ich wünsche bei beiden, bei dieser hier und auch bei der von Ann-Kathrin Büsker, ganz viel Spaß beim Hören. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Schönes Wochenende. Danke fürs dabei gewesen sein. Sonja Meschkat ist mein Name.